Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und herzlich willkommen, Fassbender im Gespräch. Bei mir wie immer im Studio ein ganz besonderer Gast, Buchautor, Umweltaktivist, Imker, Jäger, Angler und Selbstversorger Tim Koch. Herr Koch, herzlich willkommen.
Tag, Herr Fassbender, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben im Jahr 2018 ein Buch über die Biene geschrieben, Herr Bien und seine Feinde vom Leben und Sterben der Bienen. Und da geht es nicht nur um die Biene oder Herrn Bien, sondern wie immer bei Ihnen um das große Ganze auch der Umwelt. Kürzlich, vor wenigen Monaten, ist erschienen das Supermolekül, wie wir mit Wasserstoff die Zukunft erobern. Ich halte die beiden Bücher mal rein. Die geben auf jeden Fall einen Einblick darin, dass Sie ein breit aufgestellter Ökologe sind. Gleichzeitig, habe ich ja schon angedeutet, haben Sie so einen eigenen Lebensstil, der sich ein bisschen von den meisten anderen Menschen unterscheidet. Erzählen Sie mal ein bisschen über sich.
Ich weiß gar nicht, ob Sie die meisten anderen Menschen sind. Mein Lebensstil ist vielleicht die meisten anderen zivilisierten Menschen. Ne? Wie heißt das so schön, der Homo civilisatoris?
Industrialis.
Homo industrialis, genau.
Aber Sie sagen von sich selbst, Sie seien jetzt auch kein Ökosektierer, der kein Bargeld anfasst und nicht kaufen geht, sondern Sie kaufen sogar das Getreide.
Aus dem ich dann mein Brot backe, ja, Milchprodukte kaufe ich auch und natürlich, also ich habe diesen kleinen Dorfladen bei uns in Rhein-Waldbach, den unterstütze ich auch gerne und der ist im Sommer immer ein bisschen unglücklich, weil ich kein Gemüse kaufe und kein Obst, aber dann kaufe ich im Winter bei ihm das frische Zeug. Und
gestern in Berlin waren Sie gewissermaßen auf der ganz anderen Seite der Nicht-Garten-Zivilisation beim Wasserstoff-Symposium mit 700 Teilnehmern. Berichten Sie mal ein bisschen über Ihre Eindrücke.
Ja, das war das ganz große Kino, ne? Die Hightech-Welt. Die meisten Leute, die da waren, waren Vertreter der Wirtschaft. Die Politik kneift. Es hatte sich angekündigt, der Tschetschner, der Oberbürgermeister von Hamburg, SPD, hat gekniffen tatsächlich. Und irgendein Senator, ist jetzt unfair, ich habe mir nur den Namen nicht merken können, vorgeschickt, der namhafte Politiker, der da war, war der Günther, Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Und der ist CDU. Und so wenig sympathisch mir diese Partei ist, aber in Sachen Wasserstoff und somit auch in Sachen Klima ist sie tatsächlich ganz vorne. Und zwar bestimmt nicht, weil die Umwelt retten wollen, sondern weil die sowohl das wirtschaftliche Potenzial erkannt haben und auch verstehen, das ist die Zukunft. Dem ganzen Gerede ums Akkuauto zum Trotz. Das erstaunt mich tatsächlich, aber dazu passt der lange Brief, den mir AKK geschrieben hat und der sich wirklich grundlegend mit diesem Thema auseinandersetzt. Ganz im Gegenteil zu dem, ich nenne es Gewäsch, was mir der Hofreiter hat zukommen lassen. Er hat lesen lassen und antworten lassen und blieb dann bei seiner Linie, wir wollen Batterieautos und diese synthetischen Fuels. Immerhin sieht er den grünen Wasserstoff als Antriebsart für LKWs, weil da macht ja nun wirklich so eine tonnenschwere Batterie überhaupt keinen Sinn.
Also Frau Kramp-Karrenbauer hat gelesen und geschrieben und so geschrieben, dass...
Und gelobt und tatsächlich gesagt, ich hätte ihr geopolitisch die Augen geöffnet oder neue Aspekte gezeigt.
Nun steht ja...
Kann man Angst kriegen, aber sie hat es geschrieben.
Was immer sie damit gemeint hat. Ja. Ja. Nun steht ja da die Wasserstoffwirtschaft gegen die Akkuwirtschaft eigentlich. Wir haben ja oft in der Öffentlichkeit diesen, ich will mal sagen, dieser Fehler, der gemacht wird. Man sagt, das E-Auto oder das Brennstoffzellenauto, ja, automäßig ist das ja beides Elektroantrieb. Wo liegt da eigentlich der Unterschied?
Naja, Der Unterschied liegt darin, dass man den Strom in der Batterie hat, in der Batterie speichert. Und das Brennstoffzellenauto hat den chemischen Speicher Wasserstoff an Bord in einem Drucktank heutzutage. So fahren diese Hyundais und Toyotas rum und zieht sich die Elektrizität aus dem Brennstoffzellenvorgang.
Also die Motorseite ist identisch?
Ja, also der hat halt statt einem Motor eine große Brennstoffzelle da drin und fließt, das ist eine PEM-Brennstoffzelle, da geht das, die Membran, das hat eine Membran und das, die Membran lässt das Proton durch, aber nicht das Elektron. Also das Proton wandert zum Sauerstoff, die wollen sich ja verbinden, das H2-Molekül und das Sauerstoffatom, das ist auch ein Molekül, auf jeden Fall Sauerstoff und Wasserstoff wollen sich verbinden und diese, das geschieht unter Druck und die Membran lässt nur das Proton durch und dem Elektron gibt man bildlich gesprochen ein Kabel, dann läuft es übers Kabel durch, dann bildet sich Wasser auf der anderen Seite und es fließt Strom, also eine geniale Technik und damit kann man alles antreiben, vom Smartphone bis zum Kraftwerk, über U-Boote, E-Bikes, Autos, you name it, you can do it.
Trotzdem sagt Herr Dies, Vorstandsvorsitzender von VW, seit einiger Zeit, und das glaube ich eher nicht nur alleine, die sogenannte Technologieoffenheit, das ist ja Brennstoffzelle, Akkuauto werden ja seit Jahrzehnten diskutiert, die sogenannte Technologieoffenheit, die Zeit sei vorüber, es müsse jetzt eine Entscheidung fallen pro Akku.
Er fordert das Ende der Technologieoffenheit, das ist schon sehr erstaunlich. In einem Land, wo der Hauptrohstoff wirklich unsere Brains sind, das ist ja quasi, als würde er diesen Rohstoff Brain abwürgen wollen, dass wir nicht mehr nachdenken über, was wirklich am günstigsten ist für uns, unseren Wirtschaftsstandort, für die Welt im Allgemeinen. Und die hatten sich ja dann auch so ein bisschen kartellmäßig zusammengetan mit Daimler-Benz und BMW, die dann auch direkt wieder abgesprungen sind. AKK in dem Brief an mich sagt, Technologieoffenheit ist ganz wichtig, brauchen wir immerhin, also als Gegengewicht. Und in Hamburg war einer, der hat, ich komme nicht auf den Namen, der irgendwas Clean Energy, wofür der steht. Der ist Insider bei Audi. Audi gehört ja zu VW und macht in Brennstoffzelle. Und er sagt, VW sagt das eine und tut das andere. Also die haben Wasserstoff auch im Programm und auch auf dem Schirm. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn die auf einmal das aus dem Hut zaubern.
Was kann dann der Grund sein für diese das Technologieoffenheitsende zugunsten des Akkuautos?
Das sieht man ja an dem neuen Golf, der jetzt gerade vorgestellt wird. Das ist ein Benziner, Diesel oder Hybrid mit einer kleinen Batterie. Ich glaube, VW gehört zu 17% Qatar und die wollen natürlich ihr Öl verkaufen.
Ne? Gut, aber letzten Endes, am Ende der Akkumulator steht oder Brennstoffzelle, das Öl, das fossile Öl soll dann ja nicht mehr dabei sein.
Naja, aber diese Akkutechnik, die ist unpraktisch, sie ist schwer, sie ist auf keinen Fall geeignet, die unendlichen Energien, die dieser Planet uns bietet, einzufangen und zu speichern. Also nur im ganz geringen Maße. Und die Strategie ist einfach, das Wasserstoffzeitalter, die Wasserstoffgesellschaft nach hinten zu verschieben. Und in der Zeit klingelt halt noch die Kasse bei den Fossilkartellen.
Also Sie unterstellen letztendlich der Industrie, dass sie eine bewusst weniger attraktive, teure, vom Wirkungsgrad her rückständige Technologie B, also die Batterietechnologie, favorisiert, damit das Ende des Benzinautos nicht so rasch kommt.
Ja, das ist doch ganz offensichtlich.
Ja, das ist ein schwerer Vorwurf, ja.
Ja, wir spielen hier mit unserer Zukunft, ne? Greta Thunberg lässt grüßen, ne?
Wenn man aber mit dem Wasserstoffauto Geld verdienen könnte, mit dem Brennstoffzellenauto, und wenn die Wasserstofftechnologie das herbrächte, was Sie von ihr erwarten, warum springt die Industrie nicht einfach rüber und sagt, dann machen wir es halt mit denen, die 17% Katar, die kann ja den ganzen Ausschlag geben.
Na, da hängt ja noch ein riesen Rattenschwanz dran, also an die Motorenindustrie. Am Ende hat so ein Elektromotor ja nur 200 Teile und im Gegensatz zum Verbrenner, der 1000 Teile mehr. Und also da sind dann wieder die IG Metall wird dann nervös, wenn die hört, dass der Elektromotor kommt. Es gibt viele Players. Ich könnte mir vorstellen, es mangelt an Fantasie. Die haben Angst vor einer Dezentralisierung, weil die großen Player, Russland, Saudi-Arabien, seit kürzem auch wieder die USA, die haben halt die fossilen Energien. Aber Sonne, Wind und Wasser haben fast alle.
Ja, aber
das heißt, da entstehen ganz neue Konkurrenzmärkte. Und das ist ein neues Zeitalter. Da werden die Konzerne nervös, wenn am Ende jeder mit seinem kleinen Häuschen schon mal losgeht und sich seinen eigenen Wasserstoff baut. Ich glaube, ich habe heute mit meinem Bruder telefoniert, er meinte, in der Schweiz wird gerade so ein kühlschrankgroßer Elektrolyseur entwickelt für den eigenen Häuslebauer. Ja, der kann damit sein Haushalt, also er kann es bei Bedarf rückverstromen, weil wenn die Sonne scheint, ist man ja meistens nicht zu Hause, sondern auf der Arbeit. Da kann man diese Energie schon mal in Form von Wasserstoff speichern. Und dann, wenn man abends da ist, rauslassen, beziehungsweise man kann sein Haus damit heizen, sein Auto damit tanken am Ende. Da wird so ein Solardach nicht für reichen, für alle Bedürfnisse, die man so als energiehungriger Westeuropäer hat. Aber es ist ziemlich viel. Und diese Dezentralisierung ist natürlich ganz gefährlich für, sagen wir mal, einen Konzern wie Shell, der eine eigene Wasserstoffstrategie fährt und auch schon mit Teil dieses neuen Syndikats ist. Das nennt sich Hydrogen Council. Da ist dann auch noch Total drin, Daimler, BMW, Toyota. Also die üblichen Verdächtigen, die haben mal direkt einen neuen Industriezusammenschluss, eigentlich kriminellen Industriezusammenschluss gebildet, um Herr des Verfahrens zu bleiben, wenn dieser zivilisatorische Schritt gewagt wird hin zur Wasserstoffgesellschaft.
Also Ölförderländer, Industrieinteressen, Wirtschaftsinteressen, Interessen sich ja auch von Finanzkreisen geschenkt. Lassen wir es mal so stehen. Andererseits gab es ja 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang, seit das Projekt Wasserstoffwirtschaft diskutiert wird. Ich kann mich erinnern, das war ja schon in den 80er Jahren.
Kommt immer mal kurz hoch,
richtig. Aber es gab ja dann doch auch, zumindest auf den ersten Blick, zumindest für den Laien, handfeste Argumente, Gefährlichkeit aufgrund der hohen Drücke, der Unterschied zwischen hoher Energiegehalt je Gewicht, aber sehr niedriger Energiegehalt je Volumeneinheit, das Problem der notwendigen Infrastruktur und natürlich auch das Problem, ich muss den Wasserstoff mit Stromeinsatz erst einmal in der Elektrolyse separieren. Und eine Stromgesellschaft, die eben noch fossil betrieben wird, taugt ja dann nicht als Voraussetzung. Was würden Sie jetzt 2019, fast 2020, da als Antwort geben? Haben sich da Veränderungen ergeben?
Eine ganze Menge. Also technisch ist also das mit der Sicherheit ist, glaube ich, technisch nicht mehr so das Problem. Also gut, man sitzt in so einem Auto auf einem 700 Bar Drucktank. Das ist erstmal ganz schön unheimlich. Aber ich habe jetzt Bilder gesehen von so beschädigten Drucktanks. Die halten schon einiges aus und die sind ziemlich sicher. Und wenn so ein Wasserstofffeuer, das geht nach oben weg, das ist nämlich leichter als Luft, der Wasserstoff. Und das bildet keine brennende Lache, wie so eine Benzinlache. Und da sind schon sehr viele Leute im Auto umgekommen.
Man will aber nicht drauf sitzen auf dem Tank dann, in dem Moment, wenn der brennt.
Ja, also man sollte nicht in diesen Strahl reinkommen. Ja, aber das ist eher ein punktuelles Ereignis, als dass das ganze Auto brennt. Und also das Sicherheitsproblem, technisch ist eigentlich alles so ziemlich in trockenen Tüchern. Man hantiert ja schon seit ganz langer Zeit mit Wasserstoff. Das Paracelsus hat den entdeckt. Und gut, da gibt es das Menschheitstrauma der Hindenburg, hieß Zeppelin, das da in Amerika runtergekommen ist. Das haben tatsächlich total viele überlebt. Also beim Flugzeugabsturz hat man meistens weniger Überlebende, und obwohl das aus 60 Meter oder 80 Meter Höhe runtergefallen ist, das Ding. Die meisten Opfer sind tatsächlich in Diesel verbrannt, mit dem die Propeller betrieben wurden. Die hatten nämlich auch einen Dieselmotor an Bord. Nicht im Wasserstofffeuer.
Nun gibt es ja.
Warum haben sich die Zeiten verändert? Wir bauen gerade unheimlich viele Offshore-Windparks und auch Inland-Windparks. Ich selber sehe die Dinger ziemlich kritisch, weil ich mag Vögel und bin traurig, wenn die zerschreddert werden. Trotzdem wird da Strom produziert. Und zwar so viel, dass wir den gar nicht nutzen. Also das kam dann gestern in Hamburg zur Sprache. Da wird Strom, die werden aus dem Wind gedreht. Wir zahlen das trotzdem über diese unsägliche EEG-Umlage. Also und dieser Geisterstrom, der wird, also man hat ja das Kabel und Strom fließt und man nutzt ihn oder man nutzt ihn nicht. Der wird nicht gespeichert. Würde man diesen Strom, den wir da verschenken, speichern, was war die Zahl? Könnte man 500.000 Autos 16.000 Kilometer, eine halbe Million Wasserstoffautos 16.000 Kilometer weit fahren. Also so weit wie so ein Ding im Durchschnitt im Jahr unterwegs ist. Eine halbe Million. Und das ist jetzt nur der Geisterstrom.
Also der permanent durchschnittlich erzeugte Geisterstrom könnte halbe Million.
Also wir zahlen den mit der
jeweils 16.000 Kilometer.
Diese Abnahmegarantie, ja. Der wird nicht verpufft. Hm. Und damit könnte man allein schon mal eine halbe Million Wasserstoffautos betreiben, ein ganzes Jahr lang.
Nun gibt es da noch, das haben Sie jetzt noch nicht erwähnt, als neue Technologie einen Schritt, der so in den letzten 2-3 Jahren in der Öffentlichkeit jetzt teilweise mehr diskutiert wird, bekannter wird, LOHC-Technologie. Können Sie dazu was sagen?
Liquid Organic Hydrogen Carrier. Ich finde es unmöglich, dass Sie da noch kein marketingreifes Wort für erfunden haben. Ich nenne es Wasol. Und das funktioniert so. Hydrierung. Wird ein Prozess genannt, in dem Wasserstoff in ein Öl eingelagert wird. Es wird hydriert. Also wir kennen das vom Pflanzenöl her. Pflanzenöl wird hydriert, dann haben wir Margarine. Und der lagert den Wasserstoff ein in ein Wärmeträgeröl. Das hat den Charme, dass es unheimlich temperaturstabil ist. Also der befüllt das mit Wasserstoff und geht dann da mit einem Bunsenbrenner dran und es brennt einfach nicht. Also es ist sehr sicher, das Zeug. Und ich glaube auch nicht giftiger als Diesel oder so, wenn es bei einem Spill.
Und das muss das jetzt noch gepresst werden?
Nein, das wird da chemisch eingelagert per Katalyse und kommt da auch chemisch wieder raus.
Das heißt, ich habe nicht das Problem der hohen Drücke.
Nee, du hast dabei überhaupt kein Problem der hohen Drücke. Man kann eigentlich die vorhandene Infrastruktur, die Pipelines, die Tanklaster nutzen, wie wir sie haben. Wir haben auch nicht den hohen, also wir brauchen es, es gibt ja auch noch das Tieffrieren vom Wasserstoff auf minus 253 Grad. Ne? Das brauchen wir da auch nicht machen. Und dessen Vision ist jetzt zum Beispiel ein Auto zu betanken. Das funktioniert, glaube ich, mit so einem 80-Liter-Tank hat man direkt LOHC oder Wasol-Brennstoffzelle. Da kriegt man es dann wieder raus. Ein 80-Liter-Tank hat man eine Reichweite beim dicken SUV von 600 Kilometern. Also vergleichbar mit
mehr oder weniger.
Ja. Also der und Batterietechnik vollkommen überlegen. Man holt dann das alte Wasserholz raus und füllt neues rein. Das alte Wasserholz geht zurück zum Befüller, wird wieder mit Wasserstoff befüllt und dieser Zyklus, der kann sich über 1000 Mal wiederholen lassen.
Mit der gleichen Flüssigkeit?
Mit der gleichen Flüssigkeit, ne? System Pfandflasche. Geniale Idee. So gibt es bestimmt noch die eine oder andere technische Schwierigkeit.
Was mir noch nicht in den Kopf fällt, warum wird eine Industrie, ich habe ja selber jahrelang in der Industrie gearbeitet, ja, die Arbeit denkt ja nicht irrational, ja, hat manchmal ihre eigene Rationalität. Aber warum würde eine Industrie, selbst wenn es politischen Druck gibt, ja, die sieht, meine jetzige Technologie, meine Verbrennungsmotorentechnologie geht zu Ende. Die Akkumulatoren-Alternative ist nicht das Attraktivste. Wir haben die ganzen Probleme mit den seltenen Erden, die ganzen Probleme mit dem afrikanischen Rohstoffen, die man da braucht. Und da ist eben das Supermolekül, also ihr Supermolekül als Alternative, mit dem sich dann auch Geld verdienen lässt, ganz offensichtlich. Da gibt es die LOHC-Technologie als Speichermedium.
Das Feld ist riesengroß.
Ja, warum springen die da nicht mehr? Warum sagen trotzdem Herr Dies und Kollegen, Schluss, wir denken nur noch in Richtung Akku?
Also auf diesem Symposium in Hamburg waren über 700 Vertreter aus Wirtschaft und Politik gestern. Das hat alle Erwartungen übertroffen. Ich glaube, wir erleben gerade den Wandel.
Also das, Herr Dies, Sie wollen sagen, eigentlich sind Dies und Konsorten schon nicht mehr repräsentativ für ihre eigene Filterblase.
Die setzen in krimineller Weise Deutschlands Zukunftsfähigkeit aufs Spiel. Und das wissen die auch.
Und Frau Kramp-Karrenbauer bestätigt Ihnen das zwischen den Zeilen?
Ja, ganz eindeutig.
Das ist doch ein Wort.
Ja. Und sie ist immerhin CDU-Vorsitzende. Ne?
Also Sie sagen, es tut sich was.
Definitiv.
Sie haben auch gestern bei dem Symposium über das Thema Flugverkehr geredet. Da gibt es wohl auch Alternative.
Ja, es war da sind wir wieder beim Thema der großen Konzerne. Also da saßen Vertreter von Shell, einer von MAN und der Herr Luft, der stellvertretende CEO von Lufthansa. Und da haben die weit und breit referiert über synthetische Kraftstoffe. Bei synthetischen Kraftstoffen nimmt man Wasserstoff, im Idealfall grünen Wasserstoff, der aus Elektrolyse von Ökostrom, mit durch Elektrolyse von Ökostrom erzeugt wurde, und mixt den mit CO2 und bekommt dann ein Benzin. Wo kommt das Kohlendioxid her? Bestimmt nicht aus der Luft. Da, ja, da haben wir 0,4% Kohlendioxidanteil. Wir holen uns das Kohlendioxid aus der Stahlproduktion, wo fossile Energieträger übrigens auch durch Wasserstoff ersetzt werden können. Bei der Erzumwandlung.
Aber dann kriege ich kein CO2 mehr.
Erz, genau. So, das wäre ja möglich, aber so können die Greenwashing betreiben in der Stahlproduktion, holen sich dann das CO2, mixen das mit dem grünen Wasserstoff, füllen das in die Flugzeuge und das Flugzeug bläst oben in der Atmosphäre weiterhin CO2 raus, wo es absolut klimaschädlich ist.
Also wir hätten keine CO2-Reduktion, sondern eine Wiederverwertung einer Einheit CO2, die erst einmal beim Stahl rauskommt, dann im Flugverkehr nochmal eingesetzt wird.
Ja.
Trotzdem rausgeht.
Also quasi ein Recycling.
Ja, so. Recycling.
Also ja, nur muss man halt wissen, dass so ein Flugzeug, das da oben in der Atmosphäre rausbläst, wo CO2 besonders klimaeffektiv ist, also besonders gefährlich. Kann man ja denken, okay, sie machen sich Gedanken, wollen es schon ein bisschen besser machen. Aber bereits im Jahr 2000 landete das Airbus-Projekt Cryoplane in den Schubladen. Das war in Zusammenarbeit mit 14 Ländern der Europäischen Union entwickelt worden. Es landete in den Schubladen, Cryoplane landete in den Schubladen mit dem Argument, auf absehbare Zeit wäre nicht genug grüner Wasserstoff verfügbar, damit Cryoplane Sinn macht. Wofür steht Cryo? Für Tiefkühl. Also wir reden von einem Flugzeug. Das Modellding hatte dann so bauchige Tanks oben drauf, so aus wie so eine Art Walfisch. Wir reden von einem Flugzeug, das mit tiefgekühltem Wasserstoff fliegt, so wie eine Ariadne-Rakete. Ne? Aber ein Düsenjet ist. Also das ist kein Raketenantrieb, sondern ein Düsenantrieb. Düsen mögen Wasserstoff lieber als Kerosin, weil er nämlich ganz sauber verbrennt. Und also das wäre jetzt eine wirklich CO2-freie Luftfahrt. Da würden wir da oben nicht mehr CO2 in die Atmosphäre blasen, die uns das Klima, die für diese Erderhitzung so maßgeblich mitverantwortlich ist. Und das habe ich dann angemerkt. Also es waren eigentlich keine Fragen vorgesehen, aber
also gestern bei dem Symposium.
Gestern beim Symposium, aber es gelang mir dann doch vor versammelter Mannschaft, den Herrn Lufti darauf anzusprechen, auf Cryoplane. Ja, der Typ von Shell und der andere, die bekamen hochrote Köpfe, beide in flagranti bei Lügen ertappt. Und Herr Luft kam schwer ins Stottern, er wäre ja von der Lufthansa, wäre nicht von Airbus. Und dann habe ich ihm dann noch gesagt, ja, du bist ja in einer anderen Position als ich, dann sprich es doch mal an. Geh nur doch zurück zu Cryoplane.
Also wieder ein Fall, wo praktisch eine vom Grundsatz her reife Technologie schon vor Jahren in die Schublade gelegt wurde, während eine Technologie
CO2-freies Fliegen.
CO2-frei reife, genau, während eine Technologie, die nur den halben Weg geht, nämlich nur eine einmalige Wiederverwertung. Also
eine Verarschung. Wir haben weiterhin CO2 da oben, auch mit synthetischen Fuels. Abgesehen davon, dass sie unheimlich teuer sind.
Wie erklären Sie sich das nochmal?
Hofreiter von den Grünen hat mir auch geschrieben, propagiert synthetische Fuels.
Und die synthetischen Fuels, das sind die mit der Stahlerzeugung, mit dem CO2-Anteil.
Ja, also das ist also
nicht das Cryo. Das
steht zu genau.
Also synthetisch Fuel ist die halbe Lösung, während der reine Wasserstoff, das Cryo, wenn es funktioniert, wird die ganze Lösung.
Das funktioniert. Also das wurde nicht eingestellt, das Projekt, weil es nicht funktionieren würde.
Aber warum?
Nach meinem Auftritt, da kam jemand von Linde auf mich zu.
Also Gasfirma Linde.
Ja, die auch im Wasserstoffgeschäft drin sind. Der war damals bei Cryoplane dran beteiligt und hat gesagt, ja, stimmt alles so, wie du es gesagt hast.
Ich möchte zum Schluss mal auf Ihr zweites Bein, die Imkerei, ein bisschen rausgehen. Ja, auch dort haben Sie ja eine sehr eigenartige, ja, ich will jetzt nicht sagen Verschwörung der Industrie, aber doch sehr eigenartige Verquickung der Industrie mit Veränderungen in der Natur festgestellt. Da geht es konkret um artifizielle Bestäubung oder sogar durch Roboterbestäubung angesichts des Aussterbens der Bienen. Das geht in dem Buch ja nicht nur ums Honigmachen, obwohl man das wirklich lernen kann. Da, als Honigliebhaber habe ich das sehr genossen, sondern es geht auch um knallharte Vorwürfe gegen die Industrie.
Ja, die Industrie, die wollen halt so viel Chemie wie möglich auf den Acker bringen. Das bedeutet den Tod für unsere Insekten. Und nicht nur für die Bienen. Also das mit dem Bienensterben ist ja auch so eine kleine Propagandageschichte. Die Honigbiene, die hat noch am wenigsten Probleme, weil die Verluste durch Vergiftungen können wir als Imker ja halbwegs ausgleichen. Es geht ja um. Aber durch diese Fixierung auf dieses eine Insekt von den Millionen Arten, die es gibt, das eine, das uns nutzt. Wenn wir die retten, dann ist alles in Ordnung. Ist es nicht. Wir brauchen alle Insekten. Das ist, oder selbst wenn wir sie nicht brauchen, ist es nicht okay, die zu vergiften einfach oder zu opfern. So. Und dann werden Umwelten geschaffen, in denen dann noch nicht mal diese Honigbiene existieren kann. Und dann gibt es so Gedankenspielchen und die werden auch schon in die Tat umgesetzt, von Bestäubungsdrohnen, die es irgendwann den Job übernehmen sollen. Und ich glaube, bei Harvard das Projekt wurde dann damit begründet, die Bestäubungsdrohnen sollen dann auch den Honigbienen helfen, die letzten Blumen zu finden, damit es denen besser geht.
Also Drohnen nicht im Sinne männlicher Bienen, sondern Roboter.
Ja, diese Roboterbienen, diese Frankenstein-Kreaturen. Also erstmal so eine Honigbiene, wenn es irgendwo eine Blume gibt, dann braucht die dafür keinen Roboter, um die zu finden. Also hat sie bisher noch nicht gebraucht, die braucht Blumen, aber keine Roboter.
Also Harvard investiert in Forschung, dass winzige Roboter rumfliegen und bestäuben.
Ja. Und mit so hanebüchenen Begründungen geht das dann durch die Ethikkommission. Ne? Und so Forschungen werden erlaubt.
Unsere in Deutschland, Ethikkommission oder amerikanische?
Harvard, ich weiß nicht, ob die eine haben, aber selbst wenn die keine Kommission haben, das ist die Begründung, die geliefert wird. Die haben auch eine Öffentlichkeit. Ne?
Also wenn wir das in den großen Rahmen einsortieren, heißt es, der Optimierung der Landwirtschaft, der Profitmaximierung aus gegebener Hektar Fläche.
Optimierung ist das nun wirklich.
Nicht, Maximierung, ja. Nicht nur Optimierung, genau.
Sehr kurzsichtig. Ja.
Der Maximierung des Ertrages wird die Natur in einer Weise geopfert, dass selbst die Fortpflanzungsprozesse in der Natur, das Bestäuben ist ja ein Fortpflanzungsprozess in der Natur, am Ende künstlich geregelt werden müssen.
Sollen, ne? Ja, ich meine, wir haben 100 Kulturpflanzen, hat die Menschheit ungefähr. Und 70% davon werden durch Insekten bestäubt. 30% durch Wind. Und diese 70%, die wollen wir natürlich weiterhin haben. Also wir sprechen von Äpfeln, Birnen, Kohl, alles Mögliche.
Werden wir mal zum Schluss ein bisschen philosophisch. Ich meine, das ist ja schon, sind ja schon große Zusammenhänge hier, in die wir Menschen eingreifen. Ne? Wenn wir jetzt noch die Diskussion um den Klimawandel, und da will ich jetzt aufs Geoengineering, Klimaengineering raus, wo es ja Ideen gibt, dass man also halbwegs zwischen mit Sonne und Erde Milliarden von irgendwelchen Aluminiumschnipseln, X oder 50 Projekten. Wo sehen Sie denn eigentlich den Ausweg für uns 7,7 Milliarden Menschen? Was müssen wir da machen? Reparieren?
Also ein Ausweg ist, wir sollten uns mal ein bisschen beschränken. Wir sind, also so Projekte, die fallen bei mir unter das Stichwort die Gier nach Göttlichkeit, genau wie jetzt die ganzen Insekten zu vergiften. Das kann man am Ende gar nicht mehr mit Profitinteressen erklären, weil Profite kann man auch anders machen, beziehungsweise wir brauchen keine Milliardäre und ein Milliardär braucht keine Milliarden. Er kann auch mit weniger Geld bestimmt ein ganz glückliches Leben führen. Ne? Das ist die Gier nach Göttlichkeit. Und das sollten wir, also philosophisch betrachtet, die sollten wir erkennen, dass die sich bei uns schnell mal bilden kann. Und die sollten wir zurückfahren.
Nun haben die mit Philosophen ja noch niemals in der Geschichte Macht ausgeübt.
Oh.
Oder sehr
französische Revolution ist, bedarf immer des
ja,
Wortes.
Ja, gut.
Also eine Revolution.
Mittelbar. Also, ja, doch, stimmt. Nee, ne? Ist falsch. Ja. Ich bin ja selber oder Philosoph und bin dann sehr bescheiden. Aber mittelbar haben Sie natürlich recht. Mehr unmittelbar gedacht wird natürlich auch diskutiert, das Thema Verbote oder Markt jetzt im Rahmen unserer Wirtschaftsordnung. Ganz zum Schluss, haben Sie da nochmal eine Position zu, die würde mich interessieren.
Ja, also zum Beispiel in Plastik brauchen wir, in Sachen Plastik und Einwegverpackungen brauchen wir ganz dringend Verbote, weil das darf man nicht dem Markt überlassen. Ich war jetzt im Sommerurlaub vor Zypern am Tauchen in so einer wunderbaren Natur, einer der letzten natürlichen Landschaften des Mittelmeerraums, außerhalb des Wassers. Und im Wasser, also da im Wasser trieben da die Plastiktüten. Es war wie so ein Horrorvideo, wie wir es von YouTube kennen, wenn man sich dafür interessiert. Und ich glaube, so dieses Plastikproblem, das kriegen wir nur mit Verboten in den Griff. Also vor dem Dosenpfand haben alle Leute eigentlich Glaswasser getrunken. Und nachdem die unter dem grünen Herrn Trittin der Dosenpfand eingeführt wurde, seitdem trinken alle Plastikwasser. Und ich meine, wie viel Liter Wasser wollen wir verseuchen, nur um einen Liter zu trinken?
Also PET-Flaschen verbieten,
auf Deutsch ja, gesagt. Ja, und auch Marktzugang verbieten für Leute, die außerhalb der EU weiterhin
PET-Flaschen, EU-weit PET-Flaschen. Und dann denken Sie daran, dass ja...
Also nicht nur PET, aber das wäre jetzt...
Ja, aber also
das ist also Schlagwort. Das ist ganz schlimm. Also ja. Plastikwasser finde ich ganz schlimm. Und wer, außer wenn jetzt Nestle, sagen wir mal, okay, gut, wir machen hier ein Pfandsystem mit Glasflaschen in der EU, wollen aber trotzdem in Asien und Afrika weiter unser Wasser in Plastik verpacken, dann sagen wir nein, Nestle, dann kriegst du keinen Zugang zu unserem Markt mehr.
Zum EU-Markt,
der hier schon immerhin. Und dann werden wir sehen, dass sich da wahrscheinlich auch schnell mal so ein Pfandsystem etablieren kann. Ich meine, das ist eh die intelligenteste Art. Und Nestle macht sein Geld ja gar nicht mit Plastik, sondern mit dem Wasser. Also das ist nur jetzt
Plastik so ist nur der einfachste Weg.
Ja, der einfachste, und weil die anscheinend auch, haben wir es damit unmoralisch.
Wir müssen ja aber gerade beim Thema Plastik eben über die EU-Grenzen hinaus schon, denn 80% des Plastikabfalls, der sich auf der Welt ansammelt, der stammt aus dem Fernen Osten. Also ja, ihr Weg sein, ist natürlich nicht
aber in der EU
im Prinzip so, wie die Amerikaner ihre Politik heute schon durchsetzen. Ja, wenn du bei uns Geschäfte machen willst, musst du eben andere politische Interessen in anderen Ländern entsprechen. Ja,
natürlich, es ging. Ich war vor Jahren mit meinen Kindern an der Theiß in Ungarn und es hatte geregnet. Und es war unglaublich, was da an Plastikflaschen Richtung Donau floss, Richtung Schwarzen Meer. Es war so, dass meine Kinder mich gefragt hatten, ob das im Kreis fließen würde. Weil es so ein steter Strom war von Plastik. Und das ist jetzt schon Jahre her und es ist seitdem ja schlimmer geworden und nicht besser. Ne?
Herr Koch, wir können den Zuschauern keine wenig Optimismus verkaufen, aber Informationen liefern. Ich glaube, das haben wir ein bisschen getan. Und
wir können an die Zuschauer appellieren.
Genau, und ich appelliere nochmal, also Herr Bien und seine Feinde erzählt Ihnen nicht nur was vom Honig machen, da kann man auch sehr viel lernen, sondern wirklich auch von den großen philosophischen Zusammenhängen hier. Das Gleiche gilt für Herrn Kochs Wasserstoffbuch. Herr Koch, Ihnen sage ich ganz herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht und ist ein Thema, das liegt uns beiden am Herzen.
Vielen Dank, Herr Fassbender, es hat mir auch Spaß gemacht.
Schönen Tag noch.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der RT Deutsch Podcast.